Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindmaps. Wir steigen wieder ein und zwar mit einem Spezialthema, das wir heute, man darf das sagen, lieber Peter, zum zweiten Mal aufnehmen.
Aber bisher noch nie geschafft.
Ja, genau. Wir hatten letztes Mal noch nicht genug. Nee, ganz im Ernst, das war eine Folge, die wir anlässlich unseres RefLab Podcast Festivals aufgenommen haben. Mit großem Publikum, darf man sagen. Wir sind kurzfristig noch in den größeren Saal gewechselt, weil das Interesse so groß war. Und leider ist die Aufnahme nichts geworden. Die Technikunternehmung, die das begleitet hat, hat die Aufnahme verloren und wir konnten das nicht mehr wieder retten. Das heißt, wir haben das Vorrecht, uns zum zweiten Mal über dieses Thema zu unterhalten. Aber ich freue mich darauf und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben uns das nicht einfach so aus den Fingern gesogen, sondern wir haben eigentlich das Thema ein bisschen der Großwetterlage, der gesellschaftlichen Großwetterlage irgendwie abgespürt. Wir sprechen über Utopien und vielleicht auch ein bisschen über Dystopien, über die Kehrseite quasi. Lass mich so einsteigen. Mir ist das Thema sehr vertraut und zwar durch meinen exzessiven Serienkonsum auf Netflix, Sky, Disney Plus, Paramount und was es nicht alles gibt, Amazon Prime und so weiter, weil das ist ja ein Dauerbrenner. Die letzten 10, 15 Jahre kommt das immer wieder. Es gibt richtig gehend, es gibt Charts mit den besten, den 10 besten Zombie-Apokalypsen, die 10 besten Post-World War III Serien und so weiter. Also alles Serienformate, Geschichten, langgestreckte Erzählungen, die uns eigentlich meistens eine zukünftige Welt vor Augen malen, in der alles anders ist. Mhm. Und meistens sind es Dystopien, sind es Zukunftswelten, in denen etwas ganz, ganz gründlich schiefgelaufen ist. Also Kriege, die sich hochgeschaukelt haben bis zur atomaren Vernichtung der Menschheit und dann bleiben nur einige wenige übrig. The Hundred, eine Serie in vielen Staffeln. 100 Leute werden dann nach der atomaren Katastrophe hunderte Jahre später dann von den Raumschiffen wieder auf die Erde gelassen und finden da eine völlig veränderte Welt vor. Jetzt Fallout. Ja, großartige Serie, auch 200 Jahre nach der Atomkatastrophe kommen die Leute aus ihren Bunkern wieder an die Erdoberfläche und treffen da alles Mögliche an. Es gibt auch eine ganze Reihe von KI-Dystopien, also Geschichten, die in der Zukunft spielen und zeigen, wie die KI, die künstliche Intelligenz, sich von ihrer schlimmsten Seite gezeigt hat. Natürlich Terminator hat damit auch schon gespielt und Westworld, eine grandiose Serie, die diese Bilder, dieses Narrativ strickt. Also ich könnte jetzt noch viel erzählen, aber der Punkt ist, irgendwie fasziniert Menschen das. Und ich habe ja so die These, dass Netflix und Co., dass sie eigentlich die Gesellschaft dort kratzen, wo es sie auch juckt. Und man könnte sagen, es juckt die Gesellschaft irgendwie an dieser Utopie- und Dystopie-Front. Und ich würde dich zum Einstieg gerne fragen, Peter, warum scheinen wir von diesen Zukunftsträumen und Zukunftsalbträumen irgendwie als Menschheit nicht loszukommen?
Jetzt hast du die Dystopien sehr stark gemacht. Mhm. Die Dystopien als Gegenteil von den Utopien. Die Utopien verbinden wir in der traditionellen Reflexion eher mit positiven Visionen, Träumen von der Zukunft der Menschheit. Und demgegenüber der Begriff der Dystopie, der eben sagt, genau diese Träume können schiefgehen. Es ist damit zu rechnen, dass eben die Entwicklung negativ endet und so weiter und so weiter. Bei den Dystopien hätte ich die Vermutung, die begründbare Vermutung, dass wir hier den Ängsten, die uns treiben, vor allen Dingen einen Ausdruck geben. Bei den Utopien ist die Frage, glaube ich, leichter zu beantworten. Also ich plädiere dafür, dass wir Dystopien und Utopien ein Stück weit auseinandernehmen und nicht in derselben Hinsicht also anschauen. Die Utopien sind ein Grundbestandteil menschlicher Kultur, weil man, glaube ich, sagen muss, es gehört zum Wesen des Menschen, dass er ein hoffendes Wesen ist. Also dafür ließe sich jetzt im Jahr Kant-Jahr und an dem Geburtstag von Immanuel Kant, den wir heute bei der Aufnahme ja auch feiern, der Hinweis geben auf seine Anthropologie, wo Kant sagt, im Blick auf die Grundfrage der Philosophie, was ist der Mensch, gibt, kann man drei Antworten geben. Was kann ich erkennen? Was soll ich tun und was darf ich hoffen? Also die Frage nach der Hoffnung als eine der drei entscheidenden Fragen, die über das Menschsein entscheidet. Und Philosophie ist von daher immer auch schon Hoffnungsphilosophie. Sie fragt danach, woraufhin wir uns entwerfen. Oder wenn wir auf die jüngere deutsche Vergangenheit anschauen, fällt mir Viktor Frankl ein mit seiner Logotherapie. Er hat ja einen zum internationalen Bestseller gewordenen Rückblick über seine Zeit im KZ geschrieben. Und eine der zentralen Aussagen, die dann auch zur Entwicklung dieser Logotherapie geführt haben, ist, nur die konnten überwinden die schrecklichen Umstände in den Konzentrationslagern, die Erniedrigungen, die Verletzungen körperlicher und seelischer Natur, die ein Ziel vor Augen hatten, die sich auf eine Zeit nach dieser schrecklichen Zeit hin entwerfen konnten. Drittes Beispiel, Thomas Luckmann, einer der führenden Religionssoziologen in der Bundesrepublik, der gerne spricht von den kleinen und großen Transzendenzen. Selbst da, wo man jetzt nicht an einen theistischen, wo man nicht theistisch an Gott glaubt, sagt er, bestimmt das das Wesen des Menschen. Bestimmt das unseren Alltag, dass wir uns mehr oder weniger in großen und in kleinen Überschreitungsvorgängen ständig auf etwas hin entwerfen. Wir können gar nicht anders, als so zu leben. Und um mit dem ältesten Beispiel dann eben auch zu schließen, dum spiro spero, sagt der Lateiner, solange wie ich schnaufe, solange wie ich atme, hoffe ich. Es gehört, ich kann nicht leben, umgekehrt formuliert, ohne dass ich eine Hoffnung habe. Sonst vegetiere ich nur noch.
Ja, ich finde das jetzt noch faszinierend. Du hast dafür plädiert, Utopien und Dystopien auseinanderzuhalten. Man könnte das natürlich auch ein bisschen geistesgeschichtlich irgendwie einordnen und sagen, wir sind in einer Zeit, in der doch vielleicht gesellschaftlich eine gewisse Ernüchterung eingezogen ist, in der man sich mit Dystopien befasst, oft auch auf dem Hintergrund vormaliger Utopien. Also bei der KI ist es ganz klassisch, kann man sagen, mit der KI verbinden sich bis heute ganz viele Hoffnungen, aber es ist so die Ahnung da, das könnte auch kippen. Und aus dieser Utopie, aus diesem auch Fortschrittsoptimismus, der uns ja aufklärerisch mitgegeben ist, und damals waren die Träume nach dem technischen Fortschritt, der die Menschheit in ein neues Paradies führt, ja ganz lebendig. Und ein bisschen davon ist vielleicht bei der KI auch noch zu spüren, aber immer schon getrübt von dieser Ahnung, das könnte auch ins Gegenteil kippen. Und du hast Viktor Frankl genannt, da ist natürlich auch eine natürlich sehr zweifelhafte Utopie, diese Idee eines tausendjährigen Friedensreiches, das dann durch den Nationalsozialismus aufgerichtet wird, ist natürlich zu einer wirklich epischen Katastrophe geworden. Und Viktor Frankl ist quasi mitten in den im menschlichen humanitären Scherbenhaufen dieser Katastrophe entwickelt er zumindest oder plädiert er für kleine Hoffnungen, die dann noch aufbrechen. Und das ist ja in diesen Dystopie-Serien ist das ja auch der Fall. Also es ließe sich ja keine Geschichte erzählen mit einer völlig deprimierten, hoffnungslosen Gemeinschaft. Selbst in diesen zerstörten Gegebenheiten brechen dann so kleine Hoffnungen auf. So. Aber das ist eigentlich schon quasi Utopie zweimal gebrochen dann.
Ja, man kann das natürlich fortführen. Schon die Inszenierung einer Dystopie bedeutet ja, da erzählt ein Überlebender, sonst ging's ja gar nicht. Das heißt, ja, der Schrecken ist sehr, sehr groß. Er ist furchtbar. Es droht der Untergang. Alles droht zu verloren zu gehen. Und am Ende gibt's eben doch Menschen, die diese Geschichte erzählen können, die sie überlebt haben. Und das Zweite ist natürlich, diese Schilderungen der schrecklichen Schrecknisse bedeuten eben auch, dass ich in dem Moment, wo ich mir so etwas anschaue, sage, Gott sei Dank, so schlimm ist es nicht. Das heißt, entweder wir sind nochmal davongekommen oder uns geht es eben deutlich besser und lasst uns diesen Zustand, den wir hier haben, auch erhalten.
Ja.
Also so lassen sich diese ganzen Geschichten ja auch lesen. Ja. Ich will auf eine Sache noch zurückkommen, die du zwischendurch angesprochen hast. Wir haben Ende der 70er und 80er Jahre eine regelrechte Bewegung gehabt, die mit dem Optimismus der Aufklärungsbewegung, die über 200 Jahre eine enorme Kraft entfaltet hat, wie mit einem Schlag aufgehört und ein Ende gemacht hat. Also wenn man über Aufklärung spricht, über diesen Optimismus, dann ist natürlich ein Name ganz wichtig, der von Auguste Comte mit seinem Drei-Stadien-Gesetz, der sagt, wir haben eine fortwährende Aufwärtsentwicklung in der Menschheit. Am Anfang steht die Religion, der Mythos, dann kommt die Reflexionsstufe drüber, dann kommt die Philosophie. Das ist schon mal gut, wenn man weiter kritisch nachdenkt und sich dadurch kulturell vorwärts bewegt. Und zum Schluss kommt die Wissenschaft, das wissenschaftliche Zeitalter. Und dieses Konzept hat uns in den letzten 150 Jahren sehr, sehr stark getragen. Auch bis in den Anfang der 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein ist man davon ausgegangen, dass uns die Wissenschaften quasi in ein goldenes Zeitalter letzten Endes hineinführen.
Ja.
Und Ende letzten Jahrhunderts gibt es dann auf einmal eine Gegenbewegung. Mir ist aufgefallen, dass es gibt in Deutschland zahlreiche Max-Planck-Institute für alle möglichen Wissenschaften. Und auf einmal gab es ein Max-Planck-Institut für Technikfolgenabschätzung. Wir denken heute zurück an diese Studie Global 2000, die schon in den 70ern gewarnt hat vor den Folgen einer technisch-wissenschaftlich organisierten Ausbeutung der Ressourcen der Erde. Das war damals noch eine deutliche Minderheitenkonzeption. Heute ist das in westlichen Nationen mehr oder weniger Mainstream. Führt aber dazu, dass man sehr kritisch sagt, die große Hoffnung, die wir hatten, dass wir mit Hilfe von Wissenschaft und angewandter Wissenschaft, Technik, unsere Welt voranbringen, auch ökonomisch die mitnehmen, die eher arm sind. Wenn die Reichen noch reicher werden, hat das auch einen Vorteil für die ärmere, die prekäre Bevölkerung. All diese Hoffnungen sind an ein Ende gestoßen. Und dann gibt es von Jürgen Habermas ja auch die Formulierung in den 80er Jahren von der Erschöpfung der Utopien. Hat auch was damit zu tun, dass die, ich bin sofort fertig.
Nee, alles gut.
Dass die sozialistisch-marxistischen Utopien im Ostblock, in der UdSSR quasi reihenweise an ein Ende gekommen sind, die ja tatsächlich auch eine Manifestation, eine politisch-soziale Manifestation von Utopie waren.
Mhm.
Wir als Deutsche hatten das Gegenüber der DDR und so weiter, aber es gab den Ostblock ja auch. Es gab das Gegenüber von USA und UdSSR und auf einmal brechen diese ganzen utopischen Systeme, die auf dem Weg zum Kommunismus sind, in sich zusammen. Und Francis Fukuyama spricht vom Ende der Geschichte. Also eigentlich ist nur noch der Kapitalismus da und der führt uns eben in diese Zukunft hinein. Und heute, 40 Jahre später, sagen wir, nee, Pustekuchen, wir merken jetzt, dass genau diese kapitalistische Wirtschaftsform zu ganz starken Krisen beiträgt.
Ja, ja. Also wir sind jetzt eigentlich, und darauf müssen wir unbedingt auch nochmal zurückkommen. Wir sind jetzt eigentlich schon an einem kritischen Punkt angelangt, wo wir in den Blick nehmen, dass einerseits die Utopien sich auch erschöpfen können,
ja,
dass Menschen die Utopien auch irgendwie ausgehen können. Das wurde auch im Blick auf unsere Zeit immer wieder beklagt, dass irgendwo gerade neueren Generationen irgendwo keine Utopien mehr zur Verfügung stehen, ja, die sie mobilisieren, die sie irgendwie zu leidenschaftlichen Bewegungen vereinen lässt und so weiter. Irgendwo ist da die Puste ausgegangen und man könnte dann sagen, ja, die ganzen Dystopien, die uns da in Netflix-Serien und so weiter vor Augen geführt werden, sind dann eigentlich einfach ein Symptom dieser Erschöpfung. Man kann sich die Entwicklung der Menschheit schon nochmal ganz anders denken, aber dann meistens ziemlich düster.
Ziemlich düster.
Aber ich kann mich erinnern, als wir das Thema vorbereitet haben, da bist du auch, wie meistens, wenn du dich irgendwo reindenkst, ganz begeistert gewesen und hast gesagt, da ist ganz viel zu entdecken, auch in dieser Geschichte der Utopien, auch vieles, was irgendwo resoniert mit dem christlichen Glauben oder sich verbindet auch mit der Entwicklungsgeschichte des Christentums. Vielleicht können wir ein paar Aspekte hier noch einholen. Ich weiß nicht, ob dir die Frage hilft, die ich auf jeden Fall noch stellen wollte. Utopien, ist das zutiefst etwas, was realistisch erreichbar ist? Sind Utopien quasi ein Bild der Zukunft, das uns anstachelt, es wirklich zu verwirklichen, ein Bild der Gesellschaft, auf das wir hinarbeiten? Oder sind Utopien per Definition eigentlich etwas Unerreichbares, etwas eigentlich, das nur in unserer Vorstellungskraft existiert und möglicherweise gerade deshalb motivierend ist oder vielleicht auch gerade deshalb uns letztlich erschöpft und enttäuscht zurücklässt?
Also es kommt natürlich ganz auf den Begriff an,
ja,
wie man ihn füllt. Vom Wortursprung her, Utopos, wäre eigentlich ganz klar, dass Utopien gerade das sind, was wir nicht erreichen können. U ist die Verneinung griechisch und Topos ist der Ort. Also die Utopien sind die Wirklichkeiten oder die Wunschträume, die wir eben nicht realisieren können, weil sie keinen Platz in dieser Welt haben.
Ja.
In der geschichtlichen Ausprägung der Utopien auch in literarischer Form haben wir eigentlich beides. Wenn ich jetzt an die etwa biblischen Traditionen denke, da haben wir auf der einen Seite wir nennen das im Bereich der Theologie, eschatologisches Szenario, wofür das Ende tatsächlich erst die neue Welt erwartet wird.
Mhm.
Ja. Gleichzeitig muss man aber auch da schon sagen, dass das ein bisschen vereinfacht dargestellt ist. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, bedeutet das ja auch schon, dass wir damit nicht nur erst für das Ende rechnen dürfen, sondern dass das schon auch einen Neubeginn hat. Wir werden ja vielleicht auch nochmal konkreter über die christliche Auferstehungshoffnung zu reden haben. Aber die Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wie sie etwa in der Offenbarung Johannes im Neuen Testament im letzten Buch da ist, das ist eben eine Utopie, die sagt, auf dieser Erde hat das keinen Platz. Oder wenn wir ins Alte Testament schauen, die Schilderung im Jesaja-Buch eines utopischen, auf dieser Welt biologisch nicht denkbaren Tierfriedens, wo der Säugling neben der Höhle der Natter spielt und Rind und Löwe nebeneinander weiden und so weiter und so weiter. Also da ist schon auch eine Vorstellung eines Endes da, aber das ist wirklich ziemlich transzendent. Es ist zwar eine neue Welt, aber es ist eine ganz, ganz andere Welt als die, in der wir leben. Wir haben dann natürlich auch säkularisierte Utopien, in denen der Mensch an die Stelle Gottes als Subjekt tritt und dann versucht, etwa mit Hilfe von anderen, die er um sich schart, als Führer utopische Entwürfe zu realisieren. Und da gibt es jetzt eine ganz, ganz große Anzahl von Geschichten, die man erzählen könnte, ob das der William Penn ist, der zusammen mit anderen Verfolgten aus England aufbricht, also religiös Verfolgten, die ihre Religion nicht leben können, weil der Staat ihnen das Leben schwer macht und sie entweder in Gefängnisse wirft oder sogar umbringt. und der dann mit ihnen aufbricht in das neue gelobte Land, die neue Welt, wie sie bezeichnenderweise hält, heißt und dort ein Pennsylvania gründet. Mhm. Also ein Wald, ein Gebiet von William Penn mit seinen Getreuen und sie errichten ein neues Gemeinwesen mit absolut modernen Grundsätzen, demokratisch organisiert, mit Blick auf religiöse Toleranz. Es gibt keine Staatsreligion. Jeder kann und mag so denken und sich orientieren, wie er will. Voraussetzung ist, dass er andere dabei nicht tangiert. Also das wäre jetzt mal ein ganz konkreter Entwurf eines dann auch realisierten Gemeinwesens. Und diese Dinge haben natürlich bis heute auch Ausstrahlungskraft. Ich weiß nicht, ob du noch magst, dass ich auch noch an Mayflower erinnere. Ja. 1620 ist ja noch mal ein halbes Jahrhundert davor. Auf der Überfahrt sterben also die Hälfte der Quäker an Bord, die auch wegen Verfolgung sich aufmachen. Und dann aber in den Vereinigten Staaten die Pilgerväter eben auch beginnen, ein völlig alternatives Gemeinwesen zu gründen. Die Vereinigten Staaten als Gottes neues Land leben ganz stark von diesem Auszugsgedanken. Und in der amerikanischen Verfassung schlägt sich das dann ja nieder mit den drei Rechten, Recht auf Leben, Recht auf Freiheit und Leben, Recht auf die Suche nach Glück. Nicht Glück, aber Suche nach Glück. Mhm. Und das ist der amerikanische Traum, der hier, wie soll ich sagen, der bis heute ja immer wieder auch noch hochgehalten wird.
Ja, ja, ja. Ich finde das interessant, dass sich die Geschichte der Utopie eigentlich vereint mit der Geschichte der Entdeckung neuer Welten quasi. Ja. Also das ist ja auch die erste Erwähnung des Begriffs Utopie bei Thomas Morus ist ja, glaube ich, auch eine Entdeckungsgeschichte. Da wird eine Insel quasi gefunden, in der ein ganz andere Gesellschaft lebt. Und das ist inspiriert gewesen. Das wurde dann auch befeuert. Diese ganzen Utopien, diese Ideen wurden befeuert durch die Entdeckung Amerikas, durch die Entdeckung neuer Welten, neuer Völker. Ja. Und es war so eine gewisse Euphorie im Gange. Da gibt es noch Menschen, die leben ganz anders und da gibt es Orte, die kannten wir noch gar nicht.
Ja.
Und die frühen Utopien waren von diesem Entdeckergeist befeuert, von dieser auch vielleicht von dieser Denkmöglichkeit, dass es da irgendwo noch sogar eine voradamitische Menschheit gibt, die noch in paradiesischen Zuständen lebt oder so. Faszinierenderweise hat sich ja der Begriff der Utopie dann verlagert von unentdeckten Orten oder unbekannten Orten auf unbekannte Zeiten. Also ja, irgendwann, als dann die Landkarte keine weißen Flecken mehr aufwies, hat man sich dann nicht mehr vorgestellt, irgendwo noch eine Insel zu finden mit Menschen, die in paradiesischen Zuständen leben, sondern hat dann die Utopie von der Geografie in die Chronologie gelegt und in die Zukunft verlegt.
Ja, so. Ja.
Aber dieser Entdeckergeist hat eben diese utopischen Visionen ganz stark befördert. Und du sagst, also jetzt schon angedeutet, das hat sich verbunden mit christlichen Vorstellungen.
Ja, ich rekonstruiere das jetzt nochmal ein Stück weit. Also die Entdeckung Amerikas durch Christophorus Kolumbus 1492 ist natürlich das entscheidende Datum. Und es gibt einen heute nicht mehr so sehr bekannten Ethnologen, würde man jetzt aus heutiger Sicht sagen, Reiseschriftsteller Amerigo Vespucci, der mehrfach nach Amerika gereist ist, Reisetagebücher geführt hat über seine Erfahrung dort auf dem neuen Kontinent. Und dieser Vorname von dem guten Herrn Vespucci, der hat dann tatsächlich auch zur Bezeichnung des nord- und südamerikanischen Kontinentes beigetragen. Also so sind die Hintergründe. Und der hat dann alles Mögliche über die dortigen indigenen Einwohner erzählt, was dann die Fantasien richtig losgetreten hat. Das andere, das Fremde, als die Alternative, als das Neue, das Konzept einer, dass er sagte, da gibt es also Ureinwohner, die sind überhaupt nicht kulturell beeinflusst gewesen. Kultur heißt in dem Fall immer durch das, was man als eigene Hochkultur empfunden hat. Natürlich.
Moderne Zivilisation. Ja,
also doch in einer sehr abwertenden Art und Weise kam hier ein Blick. Auf der anderen Seite aber eben auch wieder eine Aufwertung, dass man sagte, könnte da nicht ein Potenzial auch für eigene Lebensentwürfe letzten Endes liegen, wenn er dann Ureinwohner beschreibt, die keinen Wert auf Gold oder Silber legen und die tolerant miteinander umgehen, die in freier Liebe miteinander verbunden sind. Mhm. Also da hat man dann wirklich auch die Fantasie walten lassen und die eigenen Wünsche konnten ein Stück weit zum Zug gekommen. Und die theologische Idee dahinter war wieder, ja, gibt nicht in der Genesis auch Hinweise darauf, dass es möglicherweise eine Menschheit gegeben hat, schon die schon vor Adam gelebt hat und auf deren Spuren wir hier letzten Endes treffen.
Mhm. Ja. Und die, das hast du auch schon angedeutet, die Entdeckung und Besiedlung Amerikas war ganz stark auch religiös motiviert oder wurde religiös rekonstruiert als Entdeckung einer neuen Welt, als Realisierung des neuen Jerusalems, als Möglichkeit quasi einen Gottesstaat zu errichten oder eine neue Menschheit zu kreieren. Das ist sehr stark ineinander gegangen.
Ja. Richtig, das ist ja für viele US-Amerikaner bis heute ihr Selbstverständnis, dass sie im Grunde eine Sendung haben, auch in der Völkerwelt. Wir denken daran an dies ja auch sehr konkrete Konsequenzen aus sich herauslassende Bewusstsein, Weltpolizist zu sein, andere Staaten aufzuhelfen oder ungerechte Staaten eben auch zu beseitigen und mit einer dann demokratischen Verfassung zu versehen. Die Beispiele erspare ich mir jetzt. Aber dieses im Grunde theologisch motivierte Selbstverständnis, das neue erwählte Volk Gottes zu sein, das trägt das Selbstbewusstsein amerikanischer Politik bis heute ganz stark. Und das neue Jerusalem, das wären eben auch die Quäker gewesen, die gesagt haben, wir erneuern das jetzt. Man muss dann in dem Zusammenhang natürlich auch sofort erwähnen, welche Schattenseiten das Ganze hatte, weil man sich eben dann durch auf dieser Basis des religiösen Erwählungsbewusstseins auch die Freiheit genommen hat, diejenigen, die der Realisierung im Wege standen, mit den Mitteln von Gewalt auch zu beseitigen.
Ja. Das wäre jetzt auch gerade meine nächste kritische Rückfrage gewesen, bei allem, was man auch bewundernd oder anerkennend sagen kann, bei allem, was man festhalten kann, wie viele Energien Utopien freisetzen können, wie viel Entdeckerfreude, wie viel Hingebungsbereitschaft, Aufopferungsbereitschaft, wie Utopien auch quasi Gemeinschaften zusammenbinden und in eine Bewegung hineingeben können, wie das eben in der Gründerzeit Amerikas der Fall war. Wir haben noch gar nicht gesprochen jetzt über Täuferbewegung zum Beispiel, die ja auch quasi mit dem Blick auf ein Reich Gottes dann versucht haben, ihre Vision des tausendjährigen Reiches oder des Gottesstaates umzusetzen. Das setzt unglaubliche Energien frei, aber man muss dann immer dazu sagen, im Namen solcher Utopien und auch im Namen solcher christlichen Reich Gottes Visionen sind dann auch ganz schlimme Gewaltexzesse gerechtfertigt worden. Ja. Man hat die Vernichtung und das Zurückdrängen und auch das grausame Abschlachten der indigenen Bevölkerung in den USA nicht selten gerechtfertigt, unter Berufung zum Beispiel auf diese Landnahmeerzählungen, die alttestamentlichen, oder auf eben diese Visionen eines Reiches Gottes, dem sich dann halt alle auch beugen müssen. Also da merkt man schon, wie die Dinge auch, wie sagt man dem, ins Totalitäre kippen können, unter der Fahne der Utopien.
Ja, du hast die Täufer erwähnt, Täuferreich zu Münster, das in Chaos und in Feuer versinkt. Wir könnten säkulare Ereignisse daneben stellen, die Französische Revolution, die im jakobinischen Terror versinkt, ja. also die moralisch ansetzt, aber im Grunde im gegenseitigen Schlachten endet.
Ja.
Also das moralische Ziel kann man ja überhaupt nicht bestreiten. Mir kam aber jetzt, wenn wir über die Täufer reden als freikirchliche Bewegung, eine utopische Realisation ist natürlich in der Sache auch das Konzept der katholischen Kirche, beziehungsweise wir würden wahrscheinlich sagen, das gilt in einer gewissen Weise auch für die evangelische Kirche, die ja das Reich Gottes realisiert. Also der augustinische Gedanke ist ja, dass wir neben den weltlichen Reichen, die vergehen, dann das Reich Gottes als eine spirituelle Größe haben. Und das christliche Abendland ist nichts anderes, als dass in der Partnerschaft von Staat und Kirche dieses Reich Gottes eben auch politisch mindestens durch diese Verbrüderung durch das Gegenüber der staatlichen Gewalt abgesichert wird. Mhm. Aber das Konzept ist bis in die Neuzeit hinein eigentlich das Selbstbewusstsein, das Reich Gottes ist durch die Ausbreitung, durch die Realisation christlicher Kirchen schon realisiert. Mhm. Ja, da schlägt sich auch politisch nieder in dem Begriff Heiliges Deutsches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation.
Ja.
Ja, das ist natürlich ein geschichtliches Konstrukt, aber das geht bis in das 19. Jahrhundert hinein, bevor man dann sagt, okay, jetzt begraben wir diese Vision letzten Endes doch nochmal. Aber dahinter steht eben doch ein Konzept, der christliche Glaube als die einzig wahre Religion bekommt eine politische Gestalt, natürlich in unterschiedlichen Formaten und nicht unumstritten. Und es gibt immer wieder auch die Auseinandersetzung zwischen Papsttum und den weltlichen Mächten. Aber dieses Konzept ist im Grunde ein theologisches Konzept.
Ja.
Ja. Und deshalb ist auch jeder, der jetzt theologisch aufsteht, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dieser Aspekt. Also jeder Heretiker ist im Grunde auch ein Aufrührer. Weil er nämlich diese gottgewollte, gottgegebene, gottgeschenkte, von Gott etablierte Ordnung, der Kaiser wird vom Papst eingesetzt von Gottes Gnaden, der König wird von den Bischöfen eingesetzt von Gottes Gnaden, weil er diese Ordnung in Frage stellt. Also auch das ist, wenn du so willst, in gewisser Weise schon eine präsentische Realisation von Utopie. Gottes Reich ist schon da.
Ja, ja. Und die Gefährder der Utopie sind quasi dann Subjekte, die man loswerden muss.
Die muss man beseitigen, weil sie ja ganz gefährlich sind, weil sie nämlich der Menschheit und der Gesellschaft schaden.
Aber jetzt haben wir doch eine spannende Gemengelage eigentlich. Und es ist nicht ganz einfach, hier zu sehen, wo man jetzt die Weichen stellen muss. Du hast biblische Aspekte stark gemacht oder ins Feld geführt von der hebräischen Bibel, die prophetische Visionen des messianischen Friedensreiches kennt, die das im blumig vor Augen malt, eine paradiesische oder dann eben endzeitliche Vision, in der Menschen, Tiere in Frieden, in Einheit, in Freude zusammenleben, in der ein immerwährendes Fest gefeiert wird. Das wird aufgegriffen im Neuen Testament, auch dann in der Offenbarung, in dieser grandiosen Vision des himmlischen Jerusalems, das sich auf die Erde senkt und das quasi zur Heilung der Nationen dann führt und so weiter. Also wir haben hier ganz, ganz starke biblische Motive. Und man könnte jetzt sagen, man könnte versuchen, das ganze Christentum, die Kirche als utopische Aufbruchsbewegung zu lesen. Und dann haben wir aber im Rückblick auf die Kirchen- und Theologiegeschichte, haben wir auch diese zahlreichen, wie sagt man dem, Abgründe oder Kipppunkte, wo man sieht, jetzt wird im Namen einer christlichen oder christlich verbrämten Utopie, wird jetzt großes Unrecht in die Welt gesetzt, wird jetzt Gewalt ausgeübt und gerechtfertigt. Die Frage ist jetzt, wo sind die falschen Abzweigungen? Müsste man sich von dieser Idee der Utopie überhaupt
verabschieden und sagen, das ist insgesamt ein viel zu heißes Eisen, die Gefahr der totalitären Vereinnahmung ist viel zu groß. Und dann sind wir wieder vor dem Problem, das du am Anfang anthropologisch stark gemacht hast.
Ja.
Können wir überhaupt ohne Utopien leben?
Ja.
Und wenn wir mitleben müssen, wie lassen sich diese totalitären Tendenzen vermeiden?
Ja, du hast jetzt einen breiten Bogen geschlagen. Den Zielpunkt habe ich auch verstanden. Ich möchte an einer Stelle aber nochmal auf etwas zurückkommen, was du angesprochen hast.
Ja.
Diese verbreitete Utopiemüdigkeit.
Ja.
Also wir leben nicht mehr, aber wir haben sehr lange in einem christlichen Abendland gelebt. Und vor dem Hintergrund, dass das ein utopischer Entwurf war,
mhm,
der aber auch mit Machtmitteln realisiert worden ist.
Ja.
Ich erinnere, ich komme ja aus Württemberg, da kennt man so Lokalgeschichten, die aber exemplarische Bedeutung haben. Eben Gott, man musste in den Gottesdienst gehen. Der Pfarrer war der Vorgesetzte des Lehrers. Und in den Gottesdiensten, noch in den 20er, 30er Jahren, hatte der Büttel eine lange, 3 Meter lange Eichenstange, mit der die Bauern, die, nachdem sie vorher im Stall waren, um die Kühe zu füttern, dann einschliefen, während des viel zu langen Gottesdienstes auf den Rücken geschlagen hat. Das ist eben auch Christentum. Das ist eben Reich Gottes, wie es eben realisiert wird. Und wenn du das jetzt persönlich auch nicht einsiehst, dann wissen wir eben doch, was für dich gut ist.
Ja.
Was Gottes Wille, das ist ja nicht zu überbieten. Wir realisieren Gottes Wille. Umgekehrt ist die Utopiemüdigkeit eben auch eine postmoderne Reaktion, die aversiv ist gegen alle solche Heilsentwürfe.
Ja.
Auch der Marxismus hat ja in den heutigen jugendlichen Szenen kaum noch eine Chance. Es gibt sie immer noch, das ist klar. Aber wir müssen etwa in Deutschland, in der Schweiz, weiß ich jetzt nicht, nur an den Niedergang der Linken als Partei oder so etwas denken.
Mhm.
Ja. Also das hat seinen Grund auch darin, dass man sagt, von diesen sich totalitär gebärdenden, uns besitzen wollenden, teilweise mit Machtmitteln durchgesetzten Gesamtentwürfen haben wir eigentlich zunächst mal für eine gewisse Zeit die Nase auch wirklich voll.
Ja.
Man kann dann noch sagen, das gehört in den Umkreis unseres Themas, dass diese Utopieentwürfe sich individualisieren.
Mhm.
Also diese ganzen Tendenzen der Selbstoptimierung, die wir vom Körperlichen über die mentale Fitness, man nimmt Ritalin, um wirklich wach zu sein und sich konzentrieren zu können, bis in diese Gesundheitsbewegung hinein wahrnehmen können. Diese ganzen Versuche haben zu dem geführt, was Alain Ehrenberg als das erschöpfte Selbst dann bezeichnet, schon Anfang der Nullerjahre. Das ist unglaublich wichtig. Oder die Frau Karim, die das aufnimmt und sagt, diese Individualisierungstendenzen, in denen das Individuum sich als etwas Absolutes begreift, das eben ein Optimum und Maximum erreichen muss, erschöpft die Leute, es überfordert sie maßlos. Also auch das gehört noch in diesen Zusammenhang hinein. Konsequent, wir denken Utopien nicht mehr politisch und gesellschaftlich, aber wir denken sie dann eben noch individuell und existenzialistisch.
Und beides kann uns auszehren. Beides kann, also kollektive Utopien können eine Gesellschaft, eine Nation erschöpfen irgendwann. Mir ist dieser Vers aus den Sprüchen in den Sinn gekommen, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Irgendwann, wenn man immer quasi in einer nicht erreichbaren Zukunft sich bewegt, denkerisch, irgendwann kollabiert die eigene Vorstellungskraft, irgendwann erschöpfen sich die Energien. Aber du hast jetzt gesagt, das geht auch individuell, wenn man quasi sich ständig irgendwie weit nach vorne hin entwirft und sich unter einen Selbstoptimierungszwang begibt. Auch das kann kurzfristig sehr motivieren, aber das kann auch erschöpfen. Und du würdest sagen, wir sind an einem Punkt, an dem vielleicht bei vielen die Erschöpfung überwiegt.
Ja, das gilt für mich selber, aber es gilt natürlich auch für meine Kinder, die zu Projekten werden. Das gilt für meine Partnerschaft. Überall habe ich im Grunde, werden mir optimale Konzepte verkauft. Wir sind ja in unserer westlichen Gesellschaft eben immer auch noch durch den Fortschrittsgedanken geprägt. Nur, dass er jetzt eben weniger gesellschaftlich Bedeutung hat, da versuchen wir nur noch das Schlimmste abzuwenden. Und diese Optimierungstendenzen, die verlagern sich jetzt quasi in den privaten Bereich und in nahezu jede Ritze. Und das ist dann auch ein Grund dafür, weshalb ich mit meiner Partnerschaft eben womöglich nicht zufrieden bin, weil ich mein Ideal nicht verwirklichen kann. Oder warum ich meine Kinder unter Druck setze, weil ich sie in einer Zeit, wo sie eigentlich viel Zeit für sich bräuchten, 4 oder 5 verschiedenen Förderprogrammen aller möglicher Natur unterwerfe, ja?
Ja.
Vom Judo bis zum Geige spielen und Chinesisch lernen oder was einem da sonst noch in die Idee. Ja, fortschrittliches Elternpaar wird seine Kinder diesen ganzen Konzepten aussetzen.
Bitte? Und was müsste man jetzt christlicherseits daraus schließen? Besser nichts erwarten, besser nichts hoffen? Ist die Zeit der großen Utopien auch im Namen Gottes irgendwo vorbei?
Ich kann nur sagen, wie ich das persönlich sehe. Es geht jetzt schon auch um den christlichen Glauben als mögliche Perspektive. Und da helfen mir sozusagen 2, 3 Nägel, die man einschlagen kann. Das eine ist, ich habe einen Grund zur Hoffnung. Dieser Grund zur Hoffnung ist ein begründeter Grund zur Hoffnung, weil in der Auferweckung Jesu Christi die neue Schöpfung schon begonnen hat. In der Geschichte finden wir schon das vorweg realisierte Ende der Geschichte. Und Paulus kann das in 1. Korinther 15 in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth so schreiben, dass er sagt, Christus ist der Erste der Auferstandenen, der Entschlafenen. Das heißt, er ist der Erste und ihr folgt nach. Mhm. Das heißt, ich torkele nicht in die Zukunft mit der Angst, wie wird denn das Ganze ausgehen? Also jetzt könnte man nochmal auf Frankl zurückkommen und sagen, okay, wenn ich weiß, was am Ende kommt, kann ich das dazwischen leichter ertragen. Es ist nicht unbedingt leicht. Es wird von daher auch nicht problemlos werden, aber ich kann es besser durchstehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, biblischer Realismus bedeutet, das wird jetzt vielleicht nicht allen gefallen, Paulus schreibt in demselben Brief, die Strukturen dieser Welt zerbröseln. Also die Rede von den Fundamenten, das, worauf wir leben, ist morsch. In vielen Fällen werden wir uns das nicht zugestehen, weil wir denken, ja, was haben wir denn sonst noch, wenn wir nicht auf die bestehende Wirklichkeit setzen und die versuchen zu realisieren, zu stabilisieren und so weiter. Und Paulus sagt, das ist biblischer Realismus, rechnet nicht damit, dass aus diesem Material nochmal etwas Vernünftiges wird.
Ja.
Und aber der dritte Punkt, und der ist jetzt vielleicht auch wieder tröstlich, der dritte Nagel, den man einschlagen muss, in der Zeit bis zum Ende, von dem wir ja nicht wissen, wann es kommt, gilt es inmitten dieser Welt so viel Hilfe, Zuwendung, Reparatur wie möglich zu realisieren. Da hätte ich dann auch, könnte ich auch auf Karl Popper zu sprechen kommen, der sagt, das Maximum an Humanität, was möglich ist, ist, dass wir uns als solche gebärden, die Stückwerktechnologie, das ist ein großer Gegenentwurf zur Utopie, die Stückwerktechnologie realisieren. Das heißt, ich sehe, hier gibt's ein Problem, hier sind Menschen in Not, hier muss ein Problem gelöst werden, aber ich versuche nicht mehr einen Gesamtentwurf, der ganz schnell totalitär wird, wie wir ja hoffentlich deutlich gemacht haben, sondern ich wende mich dem konkreten Problem zu, versuche an dieser Stelle zu helfen. Und dafür gibt es bei aller berechtigten Schelte christlicher Kirchen ja nun doch auch eine ganz große Anzahl von Beispielen dafür, wie Menschen beherzt zugepackt haben und konkrete Lösungen für Probleme vorgelegt haben.
Ja. Ja.
Also diese 3 Nägel, ich glaube, mit denen fährt man ganz gut.
Also, ich versuche das nochmal in anderen Worten wiederzugeben. Auf dem Hintergrund einer ultimativen Hoffnung, die du begründet siehst in der Auferstehung von Jesus Christus.
Ja.
Also das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt, wenn wir über christliche Utopie oder christliche Zukunftsentwürfe sprechen. Für dich ist in Jesus Christus, in der Auferstehung, ist etwas Neues angebrochen, das uns bewahrt vor dem totalen Nihilismus, das ja. uns davor bewahrt zu sagen, es verdüstert sich der Horizont nur noch und irgendwann geht alles bergab, sondern wir haben da einen Grund mit einem guten Ende der Geschichte zu rechnen. Und auf diesem Hintergrund backen wir jetzt aber verhältnismäßig kleine Brötchen.
Kleine Brötchen, ja. Wir übernehmen uns nicht mehr. Wir erschöpfen uns nicht, sondern wir fragen nach dem, wo wir ganz konkret helfen können. Das kann uns trotzdem auch erschöpfen, aber eben nicht mehr in dem Sinne, dass wir meinen, wir müssten auf einmal das Ganze ändern. Also die Disruption als ein gängiges Element von Utopie-Erreichung, Utopie-Realisierung, ja. Das werden wir orientiert an einer christlichen Eschatologie nicht machen, weil wir eben vernünftig die Realitäten auch sehen.
Ja, es reizt mich ein bisschen, auf die drei Nägel zurückzukommen.
Ja, tu das doch.
Weil man das jetzt bildhaft auch in Verbindung bringen könnte mit den drei Nägeln des Kreuzes. Weil die Auferstehung ja nur denkbar ist auf dem Hintergrund der Kreuzigung Jesu und auf dem Hintergrund eines Lebens, das sich in Menschenliebe anderen hingibt. Und man könnte auch sagen, die Realisierung der Hoffnung, die Jesus Christus gestiftet hat, wurde gestiftet mit den Mitteln und im Modus dieser selbst aufopfernden Menschenliebe Gottes. Und überall, wo auch Kirche oder Bewegungen versuchen, eine Hoffnung oder eine Zukunftsvision zu realisieren, die diesem Weg Gottes nicht entspricht, den er in Jesus Christus gegangen ist, die dieser Menschenliebe nicht entspricht. Dort, wo man versucht, mit totalitären Systemen, mit Gewalt, mit vereinnahmenden Mitteln, Menschen unter die eigene Zukunftsvision zu bringen, ist man von diesem Weg bereits abgekommen, auf dem Gott diese ultimative Hoffnung überhaupt gestiftet hat, weil das ist ein Weg, der quasi durchs Kreuz, der im Namen der Menschenliebe sich geweigert hat, andere zu zwingen, andere zu vereinnahmen, sondern sogar bereit war, sich bis in den Tod hinzugeben. Ich wollte das nur noch mal, weil du von diesen drei Nägeln gesprochen hast, ja, hat mich das gereizt, das mit dem Kreuz zu verbinden, weil da irgendwo auch für mich auch das Mittel der Verwirklichung der Zukunftshoffnung vorgeprägt ist.
Ja, sehr schön. Kreuz und Auferstehung gehören ja aus Ängste zusammen. Das eine lässt sich ohne das andere gar nicht verstehen. Und das Kreuz, die Dahingabe des eigenen Lebens für andere, ist quasi das ultimative Vorbild für christliche oder darüber hinaus eben auch humanistische Praxis. Aber die Frage ist eben, warum soll ich angesichts all des Versagens und Scheiterns Kraft für einen Neuanfang in dieser Situation, in dieser Beziehung, in dieser Gesellschaft finden? Ja. Warum soll ich vergeben? Woher bekomme ich die Kraft und die Perspektive, dass es sich lohnt, nicht nur bei sich selbst zu bleiben, sondern auch auf den Nächsten zuzugehen? Also, und das zweite Vorbildhafte ist eben, es geht um den Menschen, es geht nicht um System. Natürlich kann sich christliche Hoffnung auch mit marxistischen Konzepten verbinden.
Ja.
Wir denken an die lateinamerikanische Befreiungstheologie und so weiter. Aber im Vordergrund steht der bedrängte Mensch, der Hilfe braucht. Im Vordergrund steht nicht die Veränderung des Systems beziehungsweise die Veränderung des Gesamtsystems, weil wir wissen, damit werden wir auf die Dauer keinen Blumentopf gewinnen.
Mhm. Peter, vielen Dank. Ich bin jetzt froh, haben wir das nochmal aufgenommen. Es ist völlig anders rausgekommen wie unser erstes Gespräch, aber ich bin damit sehr glücklich und finde, das hat mich auch sehr, sehr angeregt und euch hoffentlich auch zum Thema Utopien, Dystopien weiterzudenken und auch die christliche Hoffnung mit zu bedenken und zu sehen, wo vielleicht die entscheidenden Weichenstellungen sind, wo man auch aufhorchen könnte im Blick auf allzu vollmundige christliche Zukunftsvisionen. Kleinere Brötchen backen, aber mit einer ganz, ganz großen Hoffnung. Lieben, wir hören und sehen uns wieder übernächste Woche. Bis dann. Tschüss. RefLab.